Ja, Halleluja, er ist Herr. Ich wünsche mir, dass dieser Satz uns diese Tage wirklich begleiten möge und dass wir immer wieder nicht müde werden, das zu erwähnen. Halleluja, unser Herr lebt. Er ist unser Herr in Ewigkeit und er lebt. Wir wollen weitergehen in der Bibellese und uns einen Abschnitt etwas besonders betrachten. An diesem Sonntagmorgen. Wir werden das Evangelium etwas wechseln. Wir haben bis jetzt aus dem Evangelium Lukas gehört und wir werden jetzt einen Schwenk machen in das Johannesevangelium. Und wir sind vorgerückt, wenn ihr schon gemerkt habt bei der Bibellese, wir sind nicht mehr am Morgen. Wir sind nicht mehr Sonntag früh morgens, sondern bei den letzten Worten aus dem Lukasevangelium sind wir am Abend angekommen. Denn das, was die zwei Jünger, von denen wir gelesen haben, von den Emmaus, die sind ja mit dem Herrn schon, haben die persönliche Begegnung gehabt, waren unterwegs und haben sogar mit ihm gegessen. Und irgendwann mal haben sie erkannt, dass es der Herr ist. Und sie konnten sich diese Botschaft nicht für sich behalten. Sie kehrten um und liefen ganz schnell nach Jerusalem und suchten dort die Jünger auf, um ihnen das mitzuteilen, was sie erlebt haben. Und so lesen wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, Verse 19 bis 23. Johannesevangelium Kapitel 20, Verse 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, also dem Sonntag, sozusagen, und wir waren schon abends. Ich denke, das ist schon dunkel geworden, da ist wahrscheinlich auch die Sonne untergegangen und da befinden wir uns. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Soweit der Text aus dem Johannes-Evangelium. Es ist ja schon einiges geschehen an diesem Tag. Angefangen mit dem, was die Frauen erlebt haben, als sie morgens dann plötzlich das leere Grab sahen und das so nicht aushalten konnten, auch dieses Ereignis. Sie liefen zu den Jüngern und teilten ihnen das mit. Und während sie das noch erzählten, zweifelte Petrus natürlich an der ganzen Sache. Und er läuft dahin und wir lesen im Johannesevangelium, er nicht allein, den Jünger, der ihn lieb hatte. Wir gehen davon aus, dass es Johannes ist, der läuft auch los. Johannes ist viel schneller als Petrus, er überholt ihn, weil er das wissen wollte. Wahrscheinlich ist er etwas jünger gewesen und mehr Kondition hatte. Er war vor ihm. Er läuft dahin, kommt und sieht dieses leere Grab, aber er traut sich nicht reinzugehen. Er bleibt am Eingang und nur steckt seinen Kopf nur rein und guckt, was ist denn da los? Da war nichts los, da war alles leer. Und dann kommt Petrus, angelaufen, wahrscheinlich aus der Puste. Ihm war es zu wenig, da stehen zu bleiben. Am Eingang, Petrus geht rein, guckt sich das an und sieht die Tücher, so wie sie da lagen. Das ist nicht einfach so, dass jemand da rausgenommen wurde. Es sah aus, so beschreiben sie Evangelium, als ob jemand, der sich das Ganze ausgezogen hat und zur Seite gelegt hat. Die konnten beide das nicht verstehen, so richtig nicht begreifen. Sie drehten sich um und gingen zurück zu den Jüngern. Und dann waren sie zusammen. Am Abend, lesen wir hier. Am Abend des Auferstehungssonntags sind die zusammen. Wir wissen nicht, wie viele genau hier zusammen waren. Eins wissen wir, der Judas, der war nicht mehr dabei. Wenn wir den Text ein bisschen weiterlesen, merken wir, der Thomas war auch nicht dabei. Alle anderen waren zusammen, aber Thomas nicht. Kam er vielleicht mit dem ganzen Ereignis nicht zurecht. Er wird beschrieben als jemand, der etwas pessimistisch ist, der vielleicht viel gegrübelt hat und vielleicht nicht die Gemeinschaft mit den anderen haben wollte. Er war nicht dabei. Aber die Jünger zusammen, wo sie genau waren, steht auch nicht genau beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass sie im Obergemach waren. Dort, wo sie 3 Tage vorher den Platz ausgesucht haben, in der Stille, in Abgeschiedenheit, wo keiner sie sehen konnte, wo keiner Zugang direkt dahin haben konnte, da, wo sie mit ihrem Herrn vielleicht dieses Abendmahl gefeiert haben, haben sich wieder zurückgezogen, damit sie bloß keiner findet. Sie sind hinter verschlossenen Tür, lesen wir. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch schon etwas traurig zusammen waren. Natürlich haben sie schon gehört, der Herr ist auch verstanden, er ist zumindest nicht da. Und die Frauen erzählten, die haben ihn schon gesehen. Und doch herrschte eine gewisse Unsicherheit. Ungewissheit, was ist denn los? Wo sollen wir das Ganze einordnen? Was ist da überhaupt geschehen? Wie soll es weitergehen? Und trotzdem noch voller Furcht, die Tür verriegelt, noch ganz anders wie vielleicht die Tage vorher, abgeschlossen. Vielleicht immer wieder hingehört, wenn die Schritte hörten, die Treppe hochgehen, an der Tür, vielleicht zusammengezuckt. Natürlich hatten sie Furcht. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen die Worte Jesu plötzlich in Erinnerung kamen, die ihnen gesagt hatte. 3 Tage vorher sprach Jesus zu ihnen. Er hat ja kein Blatt vom Mund genommen. Und er sagte zu ihnen, in Kapitel 16, Vers 2 lesen wir, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. An anderer Stelle heißt es auch, so wie sie mit mir getan haben, werden sie mit euch tun. Diese Worte kamen ihnen plötzlich hoch. Ist doch natürlich, dass sie sich dann plötzlich abgeschlossen hatten und Angst hatten, es könnte uns genau das Gleiche passieren. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt plötzlich, mitten in dieser Situation, lesen wir ganz einfach in dem Vers 19. Da lesen wir, kam Jesus und trat mitten unter sie. Ohne großen Geräuschen, ohne dass die Tür sich aufgegangen ist, lesen wir, Jesus steht plötzlich mitten unter ihnen. Vielleicht saßen sie da in einer Runde und plötzlich ist Jesus mittendrin. Jesus durchbricht alle physikalischen Gesetze, alle räumlichen Gesetze und tritt plötzlich mitten unter sie. Es ist keine Vision, es ist auch kein Gespenst, obwohl sie die Jünger so reagiert haben. Denn wenn wir Lukas Evangelium lesen, dann merken wir, sie sind erschrocken. Jesus steht plötzlich mitten, sie sind schockiert. Sie sind starr und keiner traut sich, denke ich, was zu sagen. Jesus kommt mitten unter sie, da, wo sie zusammen waren, da, wo sie versammelt waren. Und das kannten die, denke ich, die Jünger von ihnen, zusammen sein. Und dort kommt Jesus zu ihnen. Er sucht sie nicht einzeln irgendwo auf, dass sie sich irgendwo im Keller vielleicht versteckt haben oder so. Geht nicht einzeln nach, nein. Er kommt zu denen dort, wo sie sich versammelt haben. Wisst ihr, und das hat mich so ermutigt auch an dieser Stelle. Jesus kommt dorthin, wo Menschen zusammen sind, wo Menschen sich versammelt haben. Menschen, die zu ihm gehören, die seine Jünger sind, die an ihn glauben. Ich denke schon, dass sie festgehalten haben an dem, was sie von ihm gehört haben. Jesus ist mitten unter ihnen. Und das hat mich ermutigt, auch heute das mir vorzustellen, so wie Jesus damals unter den Jüngern war, so ist Jesus heute unter uns, ihr Lieben. Wir sehen ihn nicht so, wie die Jünger ihn damals gesehen haben. Das ist nur nicht vielen Menschen vergönnt geworden, Jesus so leibhaftig nach seiner Auferstehung zu sehen. Aber die Tatsache, dass er gegenwärtig ist unter den Menschen, die in seinem Namen zusammen waren, die hat mich nochmal aufs Neue ermutigt. Und ich habe mir vorgestellt, heute, an diesem besonderen Tag, ist Jesus mitten unter uns. Jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen, ist Jesus mitten unter uns. Der Auferstandene ist mitten unter uns. Das ist ein großartiges Ereignis und eine Tatsache, dass es so ist. Ist es uns bewusst, dass der lebendige Jesus, der Auferstandene, dem wir heute Ehre und Lieder gesungen haben, der ist mitten unter uns, hier in diesem Raum. Dass Jesus auferstanden war und lebt. Ich denke schon, dass die Jünger das bis dahin wussten, schon mitbekommen haben vom Erzählen. Wussten sie bereits, aber das hat ihr Leben bis dahin noch nicht verändert gehabt. Was hat ihr Leben denn verändert? Ich denke, das war die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und davon lesen wir jetzt weiter. Dieser Jesus steht nun da. Und das Erste, was er hier sagt, was wir hier lesen, in dem Vers 19, sagt er diese vier Worte, zumindest in der Luther-Übersetzung heißt das, Friede sei mit euch. Und das wiederholt er später noch einmal, Friede sei mit euch. Es ist kein unüblicher Gruß gewesen. Die Jünger kannten das sicherlich auch. Friede sei mit euch, Shalom, so hat man sich eigentlich begrüßt. So begrüßt man sich bis heute, immer noch auch dort in Israel. Ein Wort, wenn wir gucken, was bedeutet das, wenn man jemanden so grüßt, dann bedeutet das jemand Glück wünschen, Gesundheit, alles Gute, Friede vor allen Dingen und Zufriedenheit. Aber ich denke, das, was Jesus hier meint mit Friede, ist viel mehr als nur Glück und Gesundheit. Der Gruß besaß jetzt eine viel, viel tiefere Bedeutung. Ich denke, seine Begrüßung verdeutlicht, denke ich, das, was er am Kreuz gesagt hat, als er die Worte sprach, es ist vollbracht. Was hat Gott, was hat Jesus am Kreuz verbracht? Was tat er? Er hat Frieden geschaffen. Frieden zwischen uns Menschen und Gott. Diesen Frieden wünscht plötzlich der auferstandene Herr den Jüngern, die um ihn herum waren. Denn das ist das, was auch Apostel Paulus später in dem Römerbrief beschreibt und mit Nachdruck immer wieder predigt und sagt im Römer Kapitel 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, und dann heißt es, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist es doch, wonach sich die Menschen von Anfang an gesehnt haben. Das, was kaputt gegangen ist, dort im Paradies, der Friede zwischen Mensch und Gott, der war nicht mehr da. Die Menschen waren getrennt von Gott. Und das ganze Sehnen des Menschen war von Anfang an zurückzukommen, endlich wieder Frieden mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und das zieht sich durch das ganze Alte Testament. Und das erleben wir heute noch, dass Menschen sich nach Frieden sehnen. Frieden in Ruhe und ihrem Herzen. Nicht mehr Trauer zu haben. Nicht diese Ungewissheit, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ob ich das, was ich tue, ob es ausreicht, irgendwann mal vor Gott zu bestehen. Diese Unruhe im Herzen, Frieden zu bekommen. Das, wonach sich die Menschen ihr Leben lang bis jetzt gesehnt haben, bis dahin und sich immer noch sehnen. Frieden, den Gott den Priestern sagt, wenn sie das Volk segnen, dann soll das ein Bestandteil sein des Segens. Da lesen wir zum Beispiel den bekannten Segensgruß. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht und dann über dich und gebe dir Frieden. In den Propheten, in den Psalmen lesen wir immer wieder diese Worte, wo Menschen nach Frieden sich sehnen, wo Menschen sich Frieden wünschen. Und etwas, was wir heute schon vom Chor gehört haben, singen, wo der Prophet Jesaja dann plötzlich eine Vision bekommt über demjenigen, der kommen wird, Jesus. Und von dem lesen wir, er wird kommen als Friedefürst, jemand, der den Frieden bringt. Und dann die eigenen Worte Jesu. Als die zusammen waren noch, 3 Tage zuvor, saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Und welche Worte hat er zu ihnen gesagt? Die will ich doch einmal vorlesen. Das sagt er zu seinen Jüngern. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sprach von diesem Frieden. Und wahrscheinlich konnten die Jünger das bis dahin noch nicht nachvollziehen, was Jesus damit meint. Und jetzt steht Jesus vor ihnen, vor diesen erschrockenen Jüngern und sagt ihnen, Friede sei mit euch. Die Jünger gucken immer noch erstarrt zu diesem Herrn. Und das merkt Jesus. Und was macht er? Er guckt sich diese Jünger an um sich herum. Und dann zeigt er seine Hände. Dann lesen wir. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Er merkte in diesem Augenblick, die brauchten das. Die sind immer noch erschrocken. Ist das wirklich Jesus? Und dann streckt er ihnen die Hände, sagt er, guckt, ich bin es. Er zieht seinen Mantel zur Seite und zeigt seine Seite, guckt, ich bin es. Unaufgefordert zeigt er seine Hände und seine Seite, durch die der Friede erkauft worden ist. Das soll für sie diese Glaubenshilfe sein. Jesus merkte, die Jünger brauchten diese Glaubenshilfe in diesem Augenblick. Und er zeigt ihnen das. Und plötzlich, ihr Lieben, geschieht etwas Wunderbares, etwas Großartiges. Dass die Botschaft der Auferstehung nicht nur ein Wissen wurde, dass es so ist. Und dann plötzlich lesen wir diesen einfachen Satz in den Vers 20. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Und dann hören wir diese Worte. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Dann wurden sie plötzlich froh. Das veränderte plötzlich. Dann sind das nicht mehr diese traurige, ängstliche Jünger, die da waren, versteckt hinter dieser Tür, sondern da waren plötzlich diese freudenbeladene Menschen, die sagten, ja, er ist wirklich auferstanden. Es ist der Herr, der auferstanden ist. Es ist nicht nur ein Gerücht, was die Leute erzählen. Nein, es ist der Herr. Jesus lebt wirklich. Die erleben plötzlich das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Auch jetzt denken die plötzlich zurück an die 3 Tage. Und was sagte Jesus ihnen? Kapitel 14 lesen wir. Da sind Worte, die plötzlich Gewicht bekommen. Johannes Kapitel 14, Vers 19 lesen wir Folgendes. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Das war 3 Tage vorher. Das hat er ihnen gesagt. Und jetzt plötzlich merken die das, was Jesus sagt. Das stimmt alles. Das gilt. Oder Worte in Kapitel 16, noch ein bisschen weiter, wiederholt er das noch einmal und sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und die sehen den auferstandenen Herrn. Die persönliche Begegnung mit ihm, mit ihrem Herrn, veränderte ihr Leben. Ihr Lieben, wir können uns heute, mal diese Tage viel über Ostern freuen. Es ist ein schönes Fest. Wir haben 4 Tage frei. Wir können es uns gut gestalten. Wir sind hier zusammen und wir hören hier wunderbare Lieder. Wir sind zusammen mit Familien. Wir sind hier zusammen. Der Raum ist fast voll. An so vielen Orten heute in Deutschland und weltweit sind Menschen zusammen und feiern Ostern und sind fröhlich. Wir machen uns besondere Speisen und wir backen und wir kochen Eier und färben die uns. Und wir werden gleich nach Hause gehen und das Mahl zusammen genießen. Familien treffen sich. Ein wunderbarer Tag. Ereignis und wir reden von Ostern und von Auferstehung. Ihr Lieben, wenn es nur dabei bleibt, wenn du nur auf diese Art und Weise Ostern feierst, ohne den Herrn, den Retter Jesus Christus persönlich zu begegnen, dann wird das kein wirklich fröhliches Osterfest in dem Sinne, wie Jesus den haben wollte. Heute möchte Jesus dir persönlich begegnen. Er möchte dir persönlich diesen Frieden schenken im Herzen, den er damals den Jüngern geschenkt hat. Denn dafür ist er gekommen. Denn dafür ist er auch verstanden, damit wir das wirklich erleben. Damit wir Frieden im Herzen erleben und Freude, von der hier beschrieben wird im Johannesevangelium bei den Jüngern, als sie diesen Herrn gesehen haben, als sie seine Wunden gesehen haben und erkannten haben, das ist der auferstandene Herr. Und ich denke an meine persönliche Erfahrung, als ich diesen Herrn in meinem Leben, den Auferstandenen, erkannt habe. Es sind viele hier, die das auch erlebt haben. Wir hörten heute von zwei Menschen. Und ich kann mich erinnern, als ich das in meinem Leben erkannt habe. Und es gab viele Freudenereignisse in meinem Leben, aber nicht so einen. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr die ganze Welt umarmen wollt, weil ihr so froh seid, weil ihr euch so leicht vorkommt, weil der Friede Gottes in euer Herz kommt? Und wisst ihr, ich habe jetzt die Tage mit den Kindern, haben wir so 10 Gebote, gibt es so einen Film und haben wir ein paar Ausschnitte daraus gesehen. Und dann so dieses Ereignis, als Mose zurückkommt, als er Gott begegnet ist am brennenden Busch. Und dann kommt er zurück und dann wird er so gesagt und sein Antlitz leuchtete. Ja, so. Und so kam es mir vor, wisst ihr, als ich den Herrn empfangen habe in meinem Herzen und ich dann zur Schule ging oder Menschen begegnete, ich dachte, die müssen das bei mir sehen. Weil ich war so rein und so frei und ich dachte, ich leuchte. Die Menschen müssen sehen, was in mir los ist. Und einige fragten, was ist mit dir los, Alex, warum bist du so froh? Und ich konnte davon erzählen, warum. Weil Jesus meine Sünden vergeben hat. Weil dieser auferstandene Herr in das Leben gekommen ist und Freude geschenkt hat. Und ich denke, viele von denen, die hier sind, können das ähnlich berichten von dem, was der auferstandene Herr in ihrem Herzen getan hat. Ich möchte etwas weitergehen in unserem Text. Und wir lesen, dass Jesus noch nicht fertig war. In diesem Zusammenhang, Freude war groß und die Jünger freuten sich. Und jetzt plötzlich geht Jesus weiter. Er redet weiter. Und er sagt in Vers 21, da sprach Jesus abermals zu ihnen und wiederholt das noch einmal und sagt, Friede sei mit euch. Er hat es ja schon vorher gesagt, aber er will es noch einmal bestätigen. Friede sei mit euch. Und dann weiter, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Warum das? Warum plötzlich? Warum so schnell mit diesem Auftrag? Warum kommt Jesus in diesem Moment, die Jünger haben es jetzt erst begriffen, es ist der auferstandene Herr, warum plötzlich ein Auftrag? Ganz einfach. Die Gläubigen sind nicht dazu bestimmt, nur selbstsüchtig den Frieden, den sie empfangen haben, für sich zu behalten. Sie sollen ihn an andere weitergeben. Das war das Ziel Jesu. Das, was ihr jetzt erlebt habt, den Frieden, den ich euch jetzt gegeben habe, den sollt ihr nicht für euch behalten. Das, was ihr erlebt habt, das sollt ihr jetzt weiter erzählen. Ihr sollt es anderen weitergeben, damit andere Menschen diesen Frieden auch bekommen haben, bekommen sollen. Und er sagt hier, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist schon eine große Aufgabe. Wie hat der Vater denn Jesus gesandt? Denken wir mal daran. Christus kam als Armer in die Welt. Kein Großer. Leute haben ihn nicht zugejubelt, als er auf diese Welt kam, sondern ganz arm. Kleiner sind wir bei Weihnachten, in einem Stall. Ganz unscheinbar kam er, hat seine Herrlichkeit verlassen und kam zu dienen. Er war unter den Menschen, identifizierte sich mit Menschen, sah die Not, war mitten unter ihnen. Kein Prunk, kein Reichtum, keine dicken Geldbeutel, kein besonderer Ross, keine Wagen, die ihn geschleppt haben durch Israel und durch Judäa und Galiläa, während er gepredigt hat. Ganz einfach, in seinen einfachen Schuhen und Kleidung, und diente den Menschen dort, wo Not war, und verkündigte das Reich Gottes. Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sollt ihr das auch tun. Ganz einfach, in Einfachheit rausgehen und davon erzählen, was ihr gehört habt. Es war eine große Aufgabe und Jesus wusste das. Und wir lesen hier diese zwei Handlungen, die er hier verführt. Und dann lesen wir in Vers 22. Und als er das gesagt hatte, tat er etwas. Etwas, was wir, denke ich, so aus der Schöpfungsgeschichte kennen. Wir lesen hier in Vers 22. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen. Er hauchte sie an. Wir kennen das so ähnlich aus der Schöpfungsgeschichte. Und Gott blies den Odem den Menschen. Etwas Neues hat angefangen. Leben hat angefangen. Etwas Neues ist auch hier angefangen bei den Jüngern. Jesus hauchte sie an und sagte dabei, nehmt hin den Heiligen Geist. Denn allein von menschlicher Sicht, allein werden die das nie schaffen. Allein können sie nicht so gesandt werden und so das ausleben, wie Jesus das gelebt hat. Ist unmöglich. Aber mit dem Geist ist es möglich. Und er gibt ihnen diesen. Wir haben noch nicht Pfingsten. Es ist sicherlich an dieser Stelle richtig, diese Ausgießung des Heiligen Geistes erleben wir später. In 50 Tagen werden wir das feiern, diese großartige Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber vielleicht an dieser Stelle eine zeitlich begrenzte Gabe von Weisheit und Erkenntnis und Vollmacht bis zu diesem Zeitpunkt, wenn der Geist Gottes auf alle Gläubigen plötzlich kam am Pfingsten. Und dann geht er noch einen Schritt weiter hier. In Vers 23 will ich auch ganz kurz erwähnen. Ein Vers, der uns natürlich nicht ganz einfach erscheint. Ja, und sagen, Mensch, solche Worte, wie ist das? Maßen wir uns da nicht so viel an, wenn wir sowas uns aneignen? Und sagt Jesus zu diesen Jüngern, sagt Folgendes. Welchen ihr die Sünden verlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ist das nicht zu viel? Jesus, wie soll das gehen? Aber ich glaube, das ist ganz einfach zu verstehen. Wenn der Kerkermeister, kennt die Geschichte, als der Kerkermeister kommt, zu den Jüngern sagt, ihr Lieben, was soll ich machen, damit ich gerettet werde? Wenn Menschen heute zu uns kommen und fragen, was soll ich machen, um gerettet zu werden? Was sagen wir dann? Mit Vollmacht, mit aller Klarheit und Deutlichkeit. Da sagen wir doch, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus selig. Ganz einfach. Diese Botschaft können wir heute sagen und die gilt heute noch. Wenn du heute glaubst, dass Jesus Christus dein persönlicher Erretter bist und du ihm seine Sünden bekennst und das glaubst, dann wirst du gerettet. Ihr Lieben, das kann ich heute sagen, euch, die ihr hier seid. Wenn ihr eure Sünden bekennt, wenn ihr an Jesus glaubt, dann werdet ihr gerettet. Wir können diese frohe Botschaft des Evangeliums mit aller Vollmacht weitergeben. Und wenn jemand sagt, ich werde auch so gerettet, wenn ich nicht an Jesus glaube und an seinen Tod nach Verstehung, dann kann ich mit voller Vollmacht sagen, nein, dann wirst du nicht gerettet. Denn das sagt die Schrift. Diese Vollmacht gibt Gott den Jüngern, predigt mit Vollmacht das Reich Gottes, predigt den Weg zu Gott. Er rüstet sie aus. Die Jünger, die also gerade noch jämmerlich versagten, ihren Herrn verrieten, ihn verließen, bekommen selbst volle Vergebung zugesprochen. Kein Nachtragen mehr, kein Aufrechnen der vielen Fehltritte. Jesus baut sie vollkommen auf, schenkt ihnen Vergebung, schenkt ihnen Frieden und sendet sie aus. Gottes reiche Gnade gebraucht Versager zur Ausbreitung seiner Liebe. Ist das nicht eine Botschaft des Evangeliums? Und das kann nur der auferstandene Herr, ihr Lieben. Wo der auferstandene Jesus hereintritt und Menschen begegnet, geschehen erstaunliche Dinge und Veränderungen auch heute. Die Ängstlichen macht er froh. Die Eingeschlossenen sendet er aus in die Welt. Ihr Lieben, das tut er heute noch. Und diese Botschaft des Evangeliums gilt heute noch und an diesem Tage ganz besonders. Dass Jesus auferstanden war und lebte, wussten die Jünger bereits. Aber das hatte ihr Leben bis dahin noch nicht verändert, sondern die persönliche Begegnung war es, die ihnen plötzlich so vieles gegeben hat. Und diese persönliche Begegnung mit Jesus möchte uns heute auch noch verändern. Dieser Jesus steht heute hier auch in diesem Raum, mittendrin. Da bin ich mir voller Zuversicht. Er ist da. Und auch heute sagt er immer noch zu uns diese Worte des Friedens. Friede sei mit euch. Den Frieden möchte ich auch heute geben. Und wenn du heute hier bist und das nicht behaupten kannst, dass du diesen Frieden in deinem Herzen hast, dann ist Jesus heute noch da und bietet dir diesen Frieden an. Und wir laden euch ein, zu ihm zu kommen. Wenn du unruhig bist, vielleicht bist du auf dem Weg gestrauchelt, hast mit Jesus gut angefangen und merkst, ach, irgendwie komme ich nicht voran. Vielleicht geht es dir so ähnlich, wie die beiden jungen Frauen heute erzählt haben, dass sie auch nicht weiter wussten. Aber dann, was passierte dann? Dann ist Jesus ihnen begegnet. Wo? In seinem Wort und hat ihr Leben verändert. Und das möchte er heute auch tun. Wir laden heute ein, zu Jesus zu kommen. Zu ihm zu kommen, deine Sünden zu bekennen, dein Versagen zu bekennen. Und guckt, was der Herr mit Versager machen kann. Mit den Jüngern, die 3 Tage vorher weggelaufen sind, Angst hatten, verleugnet haben. Unglaublich, kann man sich kaum vorstellen. Jesus erwähnt mit keinem Wort bei diesem Treffen all diese Dinge, mit keinem Wort. Er baut sie neu auf, schenkt ihnen Vergebung. Das will er mit jedem tun, die wir hier sind. Geh nicht weg, wenn du keinen Frieden heute hast. Ich lade uns heute ein, zurückzubleiben. Wir sind noch hier an diesem Tag, würden gerne mit dir beten, die den Weg zu unserem Herrn zeigen und diese Begegnung, gemeinsam unseren Herrn im Gebet zu begegnen. Dazu lade ich ganz herzlich ein. Ich würde gerne auch diese Zeit mit der Predigt, auch mit einem Gebet abschließen, Möglichkeit geben zu beten. Wenn du Gott Danke sagen willst dafür, für diesen Frieden, den er geschenkt hat, dann kannst du es tun. Du kannst es auch laut deine Sünden bekennen, wenn du das möchtest von ihm. Und sagen, dass du den Frieden wünschst. Auch das kannst du machen, indem wenn wir jetzt beten werden. Und ich lade uns dazu ein. Lass uns aufstehen.